Ihr Lieben, auf dieses Gespräch heute habe ich schon lange gewartet, wenn ich ehrlich sein darf. Ich freue mich sehr, euch heute einen Menschen vorzustellen, beziehungsweise mit einem Menschen hier zu sprechen in diesem einfach Deep Talk-Format, der mich jetzt schon eine ganze Zeit lang begleitet, von dem ich vorher schon ganz viel gehört hatte und tatsächlich sagen kann, jetzt nach, ich glaube, es sind schon über 12 Monate, es sind schon fast 1,5 Jahre, Frederik, die
Ja.
wir jetzt schon gemeinsam gehen. Ich habe unfassbar viel von dir gelernt in dieser Zeit und wir haben uns gerade noch ein bisschen drüber unterhalten, ne? Du machst immer so einen entspannten Eindruck und dein O-Ton war, ja, es ist viel los, aber bringt ja auch nichts, mir jetzt auch noch einen Stress zu machen, ja? Also,
Ja.
denke ich, freue mich riesig heute. Magst du eigentlich deinen Doktortitel oder soll ich ihn weglassen? Ich
Ist
nenne
mir
ihn einfach
egal.
mal der Vollständigkeit halber Dr. Frederik Hümmeke heute bei mir. Ja, ich könnte so viel zu dir sagen. Erstmal schön, dass du da bist und dass wir uns ja so eine gute halbe Stunde Zeit nehmen, ein schönes Gespräch zu führen hier.
Ja, danke dir. Ich freue mich auf das Gespräch. Das wird cool.
Ja, das wird cool, auf
Ja.
jeden Fall. Frederik, wir sind in Kontakt gekommen vor 1,5 Jahren, extrem, kann ich vielleicht auch mal kurz ein bisschen teilen hier, extrem spannender Punkt in meinem Leben, vor allen Dingen auf der Business-Ebene, wobei du ja, können wir vielleicht auch gleich direkt zu einsteigen, Business und Privat nie richtig voneinander trennen kannst, ja.
Ja.
Und ich habe dich damals angerufen, ich weiß noch, das war so ein verregneter Julitag. Und der Kontakt damals kam über unseren gemeinsamen Freund Tobi und ich hatte Tobi gesagt, hey, ich muss irgendwie weiterkommen, ja, ich muss irgendwie Entscheidungen treffen, Veränderungen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und er hat gesagt, da gibt es nur einen Mann, der dir helfen kann und das ist Frederik, ja. Und dann haben wir telefoniert und ich habe dir kurz die Situation geschildert. Ich weiß gar nicht mehr, kannst du dich daran noch erinnern? Ich weiß noch, ich saß im Auto auf dem Lidl-Parkplatz, hat in Strömen geregnet und ich habe mit dir telefoniert und gedacht, so Frederik, du musst mir jetzt mein Leben lösen. So,
Ja.
ja,
Ja, kann mich noch
kannst du dich
gut
noch
dran
erinnern
erinnern.
an unseren
Ich war
ersten
auch im
Kontakt?
Auto.
Du warst auch im Auto, ja, das stimmt,
Ja.
ja.
Und da haben wir uns schon ganz bald in Köln gesehen.
Dann haben wir uns in Köln gesehen, damals beim Greater Festival, und dann ging die Reise gemeinsam los. Deine Expertise ist, ich finde, super schwer in einen Satz zu packen, wobei du natürlich einen Satz für dich gefunden hast, wie du dich, ja, wie du über dich sprichst, aber du bist so vielfältig aufgestellt, egal ob jetzt die Expertise extrem zurückgeht im Unternehmertum oder was deine fachliche Kompetenz angeht, eine enorme Unilaufbahn, Coaching-Modelle aufgestellt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Wie würdest du diesen einen Satz nennen?
Naja, am Ende ist es alles, was Unternehmer und Führungskräfte brauchen, um mit sich selber, ihrer Unternehmung und dem Leben besser zurechtzukommen. Und es ist deswegen so komplex, weil die Sache ist auch komplex, ne? Also, es ist ja kein triviales Ding. Und ich bin da angekommen, weil ich ja selber schon in der Schule mich dazu entschlossen habe, Unternehmer zu werden, aus maßloser Selbstüberschätzung mit einer ordentlichen Prise Naivität habe ich einfach die erste Firma gegründet und habe von da immer weitergemacht. Und ich habe Studium und Universität immer begriffen als der Raum, wo ich jetzt meine Problemlösungen kriegen kann. Weil meine Idee war, Wissenschaft heißt ja nur, dass etwas in seiner Funktionsweise bewiesen ist, wenn man Wissenschaft richtig tut. So, das heißt, wenn ich aus einer Wissenschaft bewiesene Lösungen kriegen würde, dann wäre das ja geil. Und es wäre viel geiler, als wenn ich irgendjemanden frage, der mir seine Erfahrungen sagt, die dann bei mir gar nicht stimmen und bei mir gar nicht passen, sondern echt belegte Handlungsanweisungen. Ich war dann immer der Querulant im Studium, der dann gesagt hat, Herr Professor, aber das stimmt ja so gar nicht, weil die Realität ist ja eine andere. Und habe diese Filterbrille angehabt und habe erst gedacht, jetzt machst du mal nur BWL und VWL und jetzt verstehst du, wie Business funktioniert, machst du Business. Da habe ich das ganze BWL, VWL zu Ende studiert, habe mein Diplom bekommen, habe gemerkt, das wichtigste Thema hast du jetzt aber vergessen, nämlich Mensch. Weil ich merkte, ich hatte so viele Dinge, wo ich von mir wusste, dass ich die hätte machen müssen, aber sie nicht getan habe. Also gerade die wichtigen Dinger, die mit dem großen Hebel. Und ich merkte, da ist dieses Menschsein eben unglaublich schwierig und wichtig. Und zwar beides, schwierig und wichtig. Und dann hast du noch Mitarbeiter, die müssen sich auch richtig verhalten, dann muss sie noch führen, dann muss man miteinander reden. Und da habe ich gemerkt, okay, dann musst du jetzt irgendwie verstehen, wie Menschen funktionieren. Und dann bin ich von da abgedriftet in die Neurowissenschaft und habe mich damit beschäftigt und habe dann ein Studium von angewandter Neurowissenschaft gemacht. Und dann wusste ich ja, okay, Menschen, jetzt verstehe ich, wie Menschen funktionieren, warum sie funktionieren und wann nicht und wie die, die nicht funktionieren, irgendwann mal funktionieren können. Und dann habe ich gemerkt, da fehlt immer noch was, weil Weil manchmal kommen 10 Menschen zusammen und machen gemeinsam was Dummes. Da heißt dieser ganze Raum der Gruppendynamik und der Kultur. Also gemeinsam sind wir halt nicht immer klug. Manchmal sind wir gemeinsam blöd. Ne? Wir alle kennen das. Im Freundeskreis kommen irgendwie 10 Leute auf eine scheiß Idee und finden sie
Ja.
alle geil. Und dann habe ich noch gesagt, okay, also muss ich das auch noch lernen und wie das geht. Und habe dann Kulturphilosophie gemacht. Also mich mit der Logik und dem Entstehen von Kulturen und dem Entwickeln von Kulturen beschäftigt. Also es kann eine Kultur in einem Team sein, aber auch eine kulturelle Dimension auf einer gesellschaftlichen Ebene. Habe das dann auch noch studiert, also habe da meinen Doktor drin gemacht. Und so kam dann Stück für Stück diese Themen zusammen, eigentlich als Selbsthilfeprozess für mich selber, also als ein bisschen als Eigentherapie. Und habe diese ganzen Themen dann Stück für Stück immer wieder genommen, was sich gut anhörte und bewiesen war, habe ich in der Praxis angewendet. Und habe quasi so eine riesige Filterfunktion da durchlaufen lassen und habe eine Evolution gehabt von, ah, das funktioniert, das nicht, das funktioniert, das nicht, das funktioniert, das nicht. Und das habe ich über 15 Jahre Unternehmertum und Studium gemacht. Und irgendwann waren dann meine Momente, wo Kunden mich gefragt haben, ob ich da mal helfen kann. Viel, viel mehr als meine eigene unternehmerische Tätigkeit, weil das so erfolgreich gewesen ist. Und schwupps habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einen Fokus. Ich mache jetzt Unternehmertum genau in diesem Segment. Und das hat aber auch jetzt wiederum breit aufgestellt. Wir machen nicht nur Consulting, wir machen nicht nur Beratung. Ja, wir haben auch ein Trainingsinstitut. Und wenn du in Thailand eine Firma hast, machen wir auch da ein Training für dich und sind da jetzt mit den, was haben wir, 50 Mann irgendwie plus X, keine Ahnung, sind wir jetzt eben so aufgestellt, dass wir Coachings machen, Trainings machen, skalierte Angebote haben, eine Firma für Persönlichkeitspsychologie und eine IT-Firma, die Business Beratung macht zum Thema, wie baue ich meine IT strategisch klug und sind so synergetisch eben Themen drumherum gewachsen, die das ganze Ding abrunden.
Ja, ist wundervoll und ist spannend auch, wenn ich dich so auch über deinen Weg reden höre, erkenne ich tatsächlich auch einige Parallelen, weil für mich war früher, also ich habe ja auch, ich habe Wirtschaft studiert, Wirtschaftsingenieurwesen damals, tatsächlich weniger mit dem Ziel, ich möchte das verstehen, sondern bei mir war das Karriereziel im Vordergrund. Ja, ich habe gedacht, so, okay, was kann ich studieren? Dann weiß ich noch, damals bin ich die Listen in der Wirtschaftswoche und im Fokus durchgegangen, was hat die besten Aussichten auf Karriere? Ja klar, Wirtschaftsingenieurwesen, ab geht's, ja. Und dann da drin zu sitzen, habe ich aber die gleichen Erfahrungen gemacht, die du auch gemacht hast. Ne? Dieses vielleicht auch am Ende so ein bisschen so, okay, ich hab insgesamt 18 Semester studiert, weil ich viele Dinge parallel gemacht habe, unter anderem auch Unternehmertum und auch viele andere Sachen. Und wirklich diese Frage am Ende, Theorie und Praxis, wo geht es hin? Jetzt leben wir heute in einer Zeit und in der Zeit, wo wir jetzt zusammen den Weg gehen, die letzten 1,5 Jahre ist so viel passiert da draußen. Jetzt leben wir heute in einer Zeit, wo wir mit KI jeden Tag arbeiten, wo wir teilweise gar nicht absehen können, wo steht denn eigentlich die Technologie in einem Jahr, weil die hat sich so rasant entwickelt in den letzten 1,5 Jahren. Warum ist dieser Faktor Mensch, ich meine, es liegt schon so ein bisschen offensichtlich da, aber dieser Faktor Mensch jetzt gerade nicht nur wichtiger denn je, war schon immer wichtiger, wichtiger denn je, sondern auch so brisant. Also, ich habe manchmal das Gefühl, es ist immer noch nicht richtig angekommen, so. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
Ich glaube, es kommt zurück gerade. Ich meine, der Faktor Mensch war früher noch viel wichtiger und wir haben ihn über ein ganz Set an Fehlern, die wir gemacht haben, verlernt. Und ich glaube, da kommt so sehr stark dieser amerikanische Trend, so Shareholder Value und der Mitarbeiter ist halt nur der da als Kostenfaktor blöd im Weg rumsteht. Diese ganzen Ideen, dieses Ganze, mach dir jetzt ein IT-System, mach dir jetzt eine Automatisierung, da brauchst du die Mitarbeiter gar nicht. Über diese Haltung haben wir den Zugang zu dieser Perspektive eine ganze Zeit verloren. Früher war es noch sehr viel wichtiger. Also wenn du die klassischen Ausbildungssysteme anguckst, wie mit Menschen während einer Ausbildung umgegangen wurde, ob es jetzt eine Ausbildung im Handwerk war oder eben auch im Business, in der klassischen Ausbildungsmanier, wie wir es in Deutschland, aber auch in der Schweiz zum Beispiel ja haben. Dort wurden Menschen immer über einen langen Prozess persönlich entwickelt und sie haben immer Feedbacks gekriegt. Sie waren eingebunden in ein soziales System, haben kulturell viel übernommen. Und irgendwann sind wir dahin gegangen, dass wir dann gedacht haben, jetzt schmeißen wir direkt die Uni-Absolventen in die Führungsebene und haben dann da Leute, die nicht mehr verstehen, was operativ wirklich passiert, die auch niemals in ihrem Leben echt mal wertschöpfend gearbeitet haben, die jetzt dann mit einer naiven Vorstellung dessen, was die Menschen da unten, die wertschöpfend arbeiten, machen, irgendwie da rumprockeln in der Führung und teilweise die Sachen mehr versauen als alles andere. Und dadurch jetzt Organisationen schaffen, die teilweise mehr und mehr und mehr Probleme kriegen.
Ja.
Und so von dem Operativen entkoppelt sind, so von den klugen Momenten entkoppelt sind, dass Organisationen immer mehr Schwierigkeiten kriegen. Und die Antwort ist dann am Ende, die Führungskräfte begreifen lassen, wie wichtig das Operative ist und den Operativen, die eigentlich Wertschöpfung machen, wieder mehr Raum und mehr Verantwortung zu geben.
Ja.
Und das ist ein Rücktrend, den wir also haben, ein Rückbesinnen auf, wie wichtig ist Mensch, wie wichtig ist die Führung. Und selbst wenn du über IT-Systeme sprichst, also eine KI wird von einem Menschen bedient, ein Roboter wird von einem Menschen gebaut, eine IT-Software, die automatisiert wird, vom Menschen programmiert. Also, und am Ende ist es ein Kunde, der ein Mensch ist, der einen Grund hat, warum er das kauft und der bedient werden möchte. Immer dann, wenn es zu rigide wird und immer dann, wenn man Mensch vergisst, wird es eben blutleer und nervig. Also meine Lieblingsbranche, die ich gerade hasse, sind die ganzen Airlines. Weil fast alle Airlines haben diese unmenschliche Optimierung,
Ja.
und sie kriegen einen auf die Fresse nach dem nächsten, ne? Jetzt gerade war wieder groß in der Zeitung, wie schlecht es der Lufthansa geht. Und wer so ein bisschen geschäftlich mit dem Flieger immer wieder unterwegs ist, der hat das kommen sehen. Solche Sachen wie, wir überbuchen den Flieger und wenn du da nicht mitkommst, dann kriegst du nicht mal eine Entschädigung, die wir dir anbieten. Und wenn eine Entschädigung, dann ist es eine mickrige Entschädigung. Und wenn du einen mittleren Sitzplatz gebucht hast, dann wirst du gefragt, ob du den aufgibst, damit die Überbuchung dann doch durchgeführt werden kann und der nicht stehen gelassen werden muss, der Kollege. Aber wenn du den Sitzplatz aufgibst, dann kriegst du die 70 Euro für den Sitzplatz zurück. Aber der andere hat ein Ticket für 350 bezahlt, da hast du nichts von. Und dann ist ein System aufgebaut, was auf Geld, kurzfristige Geldmaximierung in den Airlines gemacht wurde und eigentlich mit allen Menschen unfair umgeht. Also mit dem, der stehen gelassen wird, unfair, mit dem, der den Sitzplatz gebucht hat, der keine Entschädigung dafür kriegt, für weniger Leistung. Mit dem wird nicht ordentlich umgegangen. Und dann stehst du da und denkst dir, what the fuck, was ist da los? Und die
Ja.
armen Menschen, die dann da am Schalter sitzen und die emotionalen Leute haben, die können dann auch nichts dafür, weil irgendein Führungskräfte-Idiot, der die Kunden nicht versteht, das drei Ebenen weiter oben entschieden hat.
Ja, ist super krass. Ich meine, ich habe ja
Probleme.
selber, es ist spannend, dass du das Thema gerade ansprichst. Ich habe ja selber 10 Jahre bei besagter Airline gearbeitet und kenne da gewisse Entscheidungsprozesse sehr gut. Wobei ich sagen möchte, dass das, glaube ich, nicht auf diese Branche allein zurückzuführen ist, sondern da finden wir vermutlich kein Ende, wenn wir uns da jetzt verschiedene Wirtschaftszweige angucken.
Definitiv.
Ja. Was ich
Ja,
total spannend finde im Moment ist, also wenn ich im Moment Gespräche führe, ich habe jetzt Anfang der Woche beispielsweise mit einem, gehen wir mal wo ganz anders hin, mit einem Psychiater gesprochen, Neurologe, der seit über 30 Jahren praktiziert, der jetzt tatsächlich selber sagt, hey, ich habe so vielen Menschen geholfen, ich möchte jetzt mal mir selber helfen, ihr macht doch da so eine ganzheitliche Reise, ich hätte da Bock drauf, ich habe davon gehört. Das war super schön. Und er sagt auch, kann ich auch meine Patienten zu euch schicken? Und dann habe ich gesagt, also grundsätzlich ja, aber wie meinst du das? Und er meinte, ja, also ich habe hier Patienten, die sind seit Jahren bei mir, aber ich spüre, ich kann denen an der Stelle gerade mit dem System, in dem Rhythmus, in dem, was ich auch an Möglichkeiten habe, nicht weiterhelfen. Dann habe ich letzte Woche einen Uniprofessor aus München kennengelernt, der auch schon seit Ewigkeiten dort professiert und oder eine Professur hat. Und er sagt, irgendwie jetzt am Ende meiner steilen Karriere, ich habe eine Sache vergessen, das bin ich selbst. Wie kann ich denn für mich jetzt mal gucken? Und so habe ich im Moment so ganz viele Gespräche, tatsächlich auch mit vielen aus dieser Generation, die so das Gefühl haben, irgendwas ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich war da Teil davon, aber das ist wie so ein kleines Aufwachen, das mit Sicherheit noch nicht in der breiten Masse, aber ich nehme das immer mehr wahr. Ist das etwas, weil ich da so verblendet bin, weil es einfach meine Arbeit ist? Oder inwieweit nimmst du auch schon wahr, dass es so Tendenzen gibt? Aufwachen hört sich ein bisschen arg an, vielleicht auch ein bisschen esoterisch, aber Menschen sagen so, hey, Ja, irgendwas braucht es mehr, irgendwas braucht es anders, irgendwas stimmt nicht. Ich meine, dass irgendwas
Ja.
nicht stimmt, das ist ja offensichtlich da draußen, aber.
Ja, also wir haben viele Gründe, warum Sachen nicht stimmen. Wir haben aber eine, finde ich, sehr zentrale Veränderung, die einen großen Unterschied macht. Also ich würde erstmal sagen, frühere Generationen haben sich systematisch mehr aufgegeben. Also wenn ich an meine Eltern denke, wenn ich an eine Generation davor denke, solche Themen wie gestalte ich mein Leben, das war out of reach. Du hast halt den einen Job, den du hattest, den hast du lange gemacht und dann hast du vielleicht ein, zwei Karrierestufen gemacht. Man war da relativ in der Schublade drin und so diejenigen, die richtig groß Karriere gemacht haben, das war langsam. Da war man 6, 7 Jahre auf einer Position, dann gab es mal einen Karriereschritt und wenn man flott war, war man irgendwann die Top-Führungskraft, aber die meisten eben auch nicht und es war vollkommen normal, eben viel zu arbeiten und sich eben aus einem Verantwortungsbedürfnis und aus einem Verantwortungsgefühl diese Arbeit zu stellen und sie gar nicht zu thematisieren. Durchziehen, durchziehen, arbeiten, 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 machen, machen. Wir haben da aber ein ganz klares Versprechen gehabt, nämlich es wird für dich und deine nächste Generation besser. Und dieses Versprechen, es ist aufgekündigt. Also ich glaube, irgendwann 2008 oder 2009 oder 2010 war es, als das erste Mal die Umfragen gesagt haben, nein, wir glauben nicht mehr, dass es für meine Kinder und deren Kinder irgendwann besser wird. Dieses Fortschrittsversprechen ist rausgefallen und dann musst du dir irgendwann die Frage stellen, also mich jetzt selber aufgeben, damit meine Kinder es richtig geil haben, ist ein Versprechen, da habe ich ganz viel Sympathie für und ich mache immer noch auch Themen, wo ich sagen würde, müsste ich eigentlich gar nicht machen, aber ich mache es trotzdem noch, weil es wird irgendwann mal für meine Kinder gut. Also das ist ja ein starkes Argument. Und gleichzeitig, wenn das dann aufgekündigt wird, wenn die meisten das Gefühl haben, es wird eher schlechter, wenn die Welt immer komplexer wird, immer höher vernetzt, das heißt immer schneller, immer unsicherer, immer chaotischer, wenn Politik sich einfach über 3 Dekaden als vollkommen inkompetent erwiesen hat. Und man da keine Hoffnung mehr hat, dass sich das auch noch ändert, weil man eben mittlerweile weiß, dass alle, die es bisher mal versprochen haben, dieses Versprechen sofort brechen. Also man dieses System schon als kaputt bezeichnen muss. Also meine liebsten zwei Beispiele, also jetzt können wir über Merz reden, was er versprochen hat, was er nicht macht, und über alle anderen, die versprochen haben, nicht machen. Also die sind ja nicht in der Lage, einen Flughafen zu bauen. Da traue ich denen doch nicht zu, ein System umzubauen. Also ehrlich nicht. Also das System ist ja von der Führung schon krank, aber wenn du dann überlegst, mir in der Schulzeit, irgendwann Ende der 90er Jahre, hat man mir gesagt, das Rentensystem funktioniert so nicht. Faktisch haben wir immer noch 30 Jahre später das fucking gleiche Rentensystem.
Ja, das ist krass.
Wir müssen diagnostizieren, dieses ganze Regierungs- und Führungs- und Beamtensystem ist bei allem, was irgendwie perspektivisch auf die nächsten Jahre relevant ist, vollkommen inkompetent. Das schafft das einfach nicht. Das ist nicht dafür gebaut, offensichtlich. Das können die nicht. Und das mache ich den Einzelnen gar keinen Vorwurf, sondern der Systemkonstruktion mache ich einen Vorwurf. So, aber jetzt stecken wir da drin. Es wird immer schneller, immer mehr Anspruch. Wegen den Handys sind wir auch abends genervt. Da kommt nicht montags der Briefträger und hat die 5 Briefe, die wir am Tag bearbeiten, sondern jeden Tag ballert eine kacke E-Mail rein. Du kriegst noch 3 Anrufe, nach dem Feierabend kriegst du die WhatsApps auch noch privat, das Wochenende bist du auch noch dabei. Das heißt, der Druck steigt, das Volumen steigt, die Vernetzungsdichte sorgt dafür, dass das so passiert. Das Chaos steigt. Dann arbeitest du dich auf bis am Brötchens Ende und stellst dir dann die Frage, wofür tue ich das? Und wenn die Antwort, damit es mir besser geht, weil ich habe ja was davon, aufgefressen wird durch, ach, dann darf ich halt mehr Steuern bezahlen, weil wenn man auf die Verteilung guckt, also ob du jetzt 3, 4, 5.000 Euro verdienst, netto ist fast immer das Gleiche. Das heißt, du hast nicht mehr Kohle am Ende über. Das, was du mehr über hast, wird durch steigende Preise aufgefressen. Rente kriegst du eh nicht, also für die soziale Absicherung machst du sowieso auch nicht. Damit es deinen Kindern besser geht, glaubst du nicht mehr dran. Und dann ist es irgendwie why? Wofür? Um alles in der Welt. Und du musst irgendwann ankommen, damit es mir selber besser geht. Und jetzt siehst du den Konflikt. Es wird dir selber nicht besser gehen, indem du dich so aufgibst, dass es dir schlecht geht. Und das merken jetzt die Leute. Und dann bist du jetzt stuck. Weil du willst ja schon den Lebensstil haben. Du willst schon den Luxus haben. Das Geld willst du schon haben. Aber gleichzeitig willst du dich nicht aufgeben. Und das ist die echte Zwickmühle, in der die meisten Menschen heutzutage stecken, die nur mit echt kluger Persönlichkeitsentwicklung auflösbar ist, wenn du verstehst, dass Weiterkommen nicht dich aufgeben heißt, sondern klug arbeiten und die klugen Dinge machen und Pause auch eben zulassen.
Ja, total krass. Also ich finde krass, wie du das zusammengebracht hast. Mir ist ein Wort hängen geblieben. Du hast irgendwann am Anfang hast du Hoffnung gesagt, ja. Also selbst wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, dass sich was verändert. Und dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen nach vorne gucken. Ich habe früher immer so zu dieses Wort Hoffnung, habe ich mal gehört, Hoffen und Beten tun wir in der Kirche. Ja, aber ich habe heute schon irgendwie einen anderen Bezug zu diesem Begriff, wenn man den mal so ein bisschen, er hat so ein bisschen vielleicht auch sowas. Die Verantwortung abgeben und hoffen, dass irgendjemand es richtet. Das verstehe ich. Das ist vielleicht auch nicht so wirklich clever. Aber der Mensch, ich gebe mal eine These oder Hypothese, der Mensch braucht Hoffnung. Wenn er die nicht hat, fehlt ein elementarer Antrieb von innen, für sich selbst zu gehen. Und dann sind wir sehr schnell im Funktionieren, im Abarbeiten, im Und ich will schon fast sagen, dahin vegetieren. So, und jetzt sind wir an einer Stelle, du sagst, in den letzten 30 Jahren, das mit den Renten hat sich nicht verändert und so weiter und so fort. Hoffnung ist nicht so da, dass es in den nächsten 30 Jahren sich verändert. Was machen wir denn jetzt? Kluge Persönlichkeitsentwicklung, sagst du. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das in die Masse? Ich meine, es gehen ja schon immer mehr den Weg zu sich, in die Selbsterkenntnis, in die Selbstverbindung, in ja, in die Aufarbeitung von Themen, was auch immer, ja, und dadurch auch vielleicht in eine Lösung von, wie ein Standard zu sein hat, der uns mal vermittelt wurde. Die Frage ist, hilft das auch einer ganzen Gesellschaft, ich meine, am Ende des Tages sind wir bei einem Riesenthema gelandet jetzt, ne? Hilft es der Menschheit, ja?
Und es sind auch nicht nur ein Thema, sondern mehrere Themen, ne? Also, weil Hoffnung hat ja zwei Ebenen. Das eine würde ich vielleicht, wenn wir in die Politik denken, ist es weniger Hoffnung, sondern ein Vertrauen, was weg ist.
Ja.
Weil ich würde mich nicht mehr trauen, dir was entscheiden zu lassen. Das wäre mir zu großes Risiko, weil ich vertraue denen nicht. Ich glaube, wenn man der Politik eine Entscheidung gibt, wird sie schlecht getroffen und alle leiden darunter. Das ist das, und ich habe es ja wirklich versucht. Ich habe über einen Verband junger Unternehmer, ich habe ganz, ganz viel politische Arbeit gemacht. Ich habe mit allen möglichen Bundestagsabgeordneten gesprochen. Ich war mit Dutzenden per Du und habe mit denen gesprochen. Das sind singulär alles kluge Menschen, aber das System der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung, in das sie eingebunden sind, ist so kaputt, dass ich null Vertrauen in unsere Politik habe. Und das, was ich übrigens da über die Politik in Deutschland sagen kann, kann ich auch genauso über die Politik hier in den Niederlanden sagen, das ist nicht ganz so schlimm, aber auch schon schlimm.
Aber
Also,
ist das ein Vertrauen in Person oder ist das ein Vertrauen ins System oder
das
vielleicht
ist
beides?
ein Systemvertrauen.
Ja.
Das ist ein Systemvertrauen, aber sicherlich auch ein Problem, das wir auf der ideologischen Ebene haben. Und das ist der zweite Punkt, der da reinlappt. Also die Frage, ist das System so gebaut, dass es überhaupt funktionieren kann oder kann es überhaupt gar nicht funktionieren? Und meine These ist, nachdem ich das gesehen habe, so wie wir Politik aktuell betreiben, mit den Parteien, deren Stiftungen, mit der Art, wie diese Ministerien aufgebaut sind, mit dem Wahlsystem, was wir da haben, mit der Struktur, kommt da nur Kappes raus. Und das ist ja auch das, was alle Menschen fühlen. Und ich kann auch als jemand, der ja Organisationstheorie macht, kann ich auch genau belegen, warum das so passieren muss, wo die Entscheidungssysteme falsch sind, was daran falsch ist, wie es falsch ist. Das wäre jetzt nochmal, können wir jetzt 3, 4 Stunden drüber reden und da können wir einen Beleg nach dem anderen raussuchen, warum es nicht funktionieren kann. Und ich bin sogar so weit, ich habe auch nicht mehr die Hoffnung, dass das System sich selber renovieren möchte. Eigentlich bräuchten wir da so eine kleine Reset-Knopf und sagen so, wir schaffen jetzt mal alle Parteien ab, alle Posten ab und das machen wir jetzt einmal neu. Und dann geben wir uns ein halbes Jahr Übergangszeit, einmal neue Parteien bauen, mit klaren Ausrichtungen, die klüger gewählt werden, neue Entscheidungsfindungssysteme und dann von vorne nochmal wählen und dann let's go.
Ja.
Also Neustart bräuchte's. Also das ist ein Systemvertrauen, worum es da geht. Und natürlich, in dem Moment, wo das Vertrauen weggeht, habe ich da keine Hoffnung. Diese Hoffnung, die wir rund um das Verhalten von anderen haben, müssen wir aber klar abgrenzen zu der eigenen Hoffnung und einem Selbstwirksamkeitswahrnehmungsversprechen
Ja.
für das eigene Leben.
Ja, krass.
Denn das, was überbleibt, ist natürlich noch die eigene Hoffnung für bei mir wird's besser. Und die Hoffnung ist dann stark, wenn sie nicht allein eine theoretische Hoffnung ist, sondern eine unterbaute, konzeptionelle Idee ist, die auf Selbstwirksamkeitswahrnehmung und auf Belohnungserwartung basiert. Also Belohnungserwartung ist das neurowissenschaftliche Wort für Motivation. Ja, wenn wir eine Belohnung erwarten, dann geht das mesolimbische System, das Belohnungserwartungssystem an und schafft den Dopaminstoß, der uns handeln lässt, um die Belohnung zu kriegen. Die Kinder, die kurz vor Weihnachten das ganze Haus nach Geschenken durchsuchen, die haben gerade Dopamin, weil sie in der Erwartung der Belohnung aktiviert sind, alles zu tun, um die Belohnung schneller zu kriegen. Das heißt, wenn diese Belohnungserwartung, es kann besser werden auf eine Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Ich kann wirksam sein, ich selbst kann wirksam sein und ich nehme wahr, dass wenn ich wirksam bin, es auch besser wird, trifft. Dann habe ich ein Rezept für, ich will was für mich ändern. Und es geht jetzt darum, die Räume zu entdecken, wo das noch gilt. Also wer natürlich als Unternehmer so arbeitet, dass er immer unabhängiger von der Politik wird, der ist natürlich immer noch in der Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Also ich habe vor 3, 4 Jahren angefangen, systematisch auch in Businesses im Ausland zu investieren, um eben weniger abhängig zu sein von dem, was wir hier in Deutschland und auch übrigens in Europa machen. Wir haben auch im Nicht-EU-Ausland Businesses, wir haben Kunden, die weltweit sind, weil wir eben gesagt haben, wir hätten gerne eine Selbstwirksamkeit auch in Richtung Robustheit im Sinne von, wenn wir es hier in Europa versauen, und da scheinen wir ja richtig gut drin zu sein, und die EU hilft auch richtig mit, und das sind ja alle kollaborativ echt auf dem Weg daran, gut zu arbeiten, dann will ich zumindest Selbstwirksamkeit sehen bei den Punkten, wo ich Robustheit, Stabilität, Hoffnung aufbauen kann. Und das heißt, mein Leben im Griff haben, das heißt, fokussiert arbeiten und darin eine Rentabilität generieren, die mir das nötige Kleingeld verschafft, dann eben auch reagieren zu können. Selbst bei steigenden Preisen und höheren Steuern immer noch genug zu haben und eben im Ausland auch Standbeine zu haben, dass wenn hier ein Standbein wegbricht, noch zwei andere da sind und ich stabil stehen kann. Und das ist die Ebene, auf die es dann geht. Und ja, was ich als Unternehmer, der es seit 25 Jahren macht, mehr Möglichkeiten als ein normaler Mensch. Aber auch der kann überlegen, was habe ich für einen Plan B, wie will ich damit umgehen, welche Wege habe ich doch noch, in dieser Welt erfolgreich zu sein. Und das ist das Versprechen, was sowieso da ist. Wenn du aktiv daran arbeitest, erfolgreich zu sein, wirst du es früher oder später. Wenn du nur kontinuierlich daran arbeitest. Du musst den Raum finden, die Nische finden. Aber die kannst du finden.
Es ist auch schön zu sehen, wie wenn du dieses Thema so aufbaust, wie du dafür brennst, dass auch die Zusammenhänge und die Individualität da drin zu sehen. Wofür gehst du los? Also ich sehe, dass du brennst, ich sehe, dass es deine Leidenschaft ist. Ich erfahre das selber in der Zusammenarbeit mit dir, mit deinem Team. Wofür gehst du da los? Ist es tatsächlich, siehst du dich als Pionier für was Neues? Siehst du dich als Gestalter des Neuen? Ist es ein tiefer liegender Grund? Ist es einfach eine, wie hast du es gerade genannt? Das Pendant zur Motivation, ich weiß nicht mehr, whatever.
Belohnungserwartung,
Ja,
ja.
Belohnungserwartung, genau. Die etwas auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Warum, Frederik?
Noch schöner als die Frage, warum ist die Frage, wofür?
Ja, absolut. Ja.
Und also ja, das Warum, da kann ich über alle meine Traumata und Themen reden, die mich dazu gebracht haben, dahin und da bräuchten wir noch mal ein Stündchen, bis wir
Ja.
tief einsteigen und die ganzen Wunden, die ich da abgekriegt
Oh
habe, und
ja,
die ganze Scheiße, die ich
das
erlebt
ist ganz
habe.
mein Ding. Da können wir mal reingehen.
Da
Das
können wir gerne auch noch mal in einer weiteren Folge reingehen. Es gibt aber ein klares Wofür. Ich habe in meiner Unternehmerlaufbahn am Anfang eine ganze Menge falsch gemacht. Ich habe vielleicht wahrscheinlich so alle Fehler gemacht, damit ich jetzt meine Kunden retten kann, davor die Fehler zu machen. Und mir wurde klar, eines der Themen war, ich habe halt diese Motivation, die Belohnungserwartung sehr stark auf die sozial erwünschten Ziele gesetzt. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein irgendwas. Ne? Also diese Checkliste der sozial erwünschten Ziele war aber abends am Wochenende eher frustriert und unglücklich. Und ich habe lange Zeit gebraucht, mir die Frage zu stellen, was will ich eigentlich wirklich und was brauche ich wirklich, damit ich glücklich werde. Das, was ich mittlerweile dann True Success genannt habe, also wahren Erfolg. Und der wahre Erfolg hat nichts mit Geld zu tun und darf auch gerne übrigens dann auch mit Geld einhergehen, aber das ist der Moment, wo du dann abends auf dem Sofa sitzt und dir denkst, ist schon geiler Scheiß, oder? Ist schon
Ja,
geil. Das ist
ja.
schon geil, dieses Leben. Das macht schon richtig Spaß. Und dieser Moment ist für mich True Success. Und wir haben zu wenig von den True Successes. Wir haben zu viel Menschen, die aufgrund von Panik, aufgrund von Angst, aufgrund von irgendwie Einkommen retten, aufgrund von gefühltem Genötigtsein irgendwie in der Welt nur noch funktionieren, die nicht mit True Success unterwegs sind und die rein stressgetrieben, rein angstgetrieben den ganzen Tag unterwegs sind. Und wir haben ganze Unternehmenskulturen, die darauf aufbauen. Ich komme jetzt gerade noch aus einem Call mit einer in Asien sitzenden Führungskraft. Und da geht es um ein großes Projekt, was da ansteht. Und ein Termin gab es, eine Kleinigkeit, wo ein, zwei Mitarbeiter nicht happy waren. Und da wird gleich, oh, wir müssen das Projekt in Frage stellen, um Gottes Willen. Und wenn ihr nicht, dann müssen wir es canceln. Und da wird einfach so die kleinsten Dinge, ne? So nach dem Motto, oh, hier ist gerade ein Stein im Schuh. Komm, den ziehen wir eben aus, den Schuh, Stein raus, Schuh wieder anziehen, wir laufen weiter. Also mit Ruhe, mit fokussiert, mit einer Absicht, ein Ziel zu erreichen, wird dann gesagt, was, ein Stein im Schuh, wie konnte das passieren, wer ist verantwortlich, wer ist schuld, wir suchen den Schuldigen, wir müssen die Schuhe wegschmeißen, wir müssen am besten nie wieder Schuhe tragen. Da wird mit einem Stress und einem Drama, wird da losgewütet, muss man fast sagen, und eine ganze Organisation steckt dahinter und ist im Stress und läuft da mit Panik durch die Welt und weiß gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und wir haben da einfach, das steckt auch so im Thema, was wir gerade hatten, sehr stark drin. Wir haben da einfach eine Kultur, wo wir zwei große Lager haben. Und diese Lager streiten sich. Und das eine Lager, das hat das Gefühl, die Welt muss noch besser werden und jeder ist dafür verantwortlich, dass es für alle besser wird. Und da gibt es das andere Lager, das sagt, du bist für dich verantwortlich, dass du besser wirst. Und wenn du dich besser machst und besser bist, dann wirst du andere inspirieren, besser zu werden. Und dann kannst du denen helfen, besser zu werden. Und dann werden irgendwann alle besser. Und beide Lager haben was für sich. Und in der klugen Synthese steckt eigentlich der Mehrwert, ne? Faktisch haben aber beide Lager extreme Auswüchse mittlerweile. Und wir sehen das auch in politischen Diskussionen mit Transferleistung etc., wo mittlerweile ein Lager sagt, du bist auf dich allein gestellt und nur du alleine musst was tun. Und das andere Lager sagt, nein, wir müssen eigentlich allen, die ein paar Euro haben, alles wegnehmen, damit wir es schön umverteilen können, damit es den anderen auch gut geht. Also wir reden hier sehr stark über die extremeren linken Positionen, die extremen rechten Positionen, die da unterwegs sind. Und es geht im Kern eigentlich nichts anderes als um eine Diskussion rund um Verantwortung des Menschen. Weil darüber streiten wir uns gerade. Und es gibt eines der Zitate, was sich massiv geprägt hat, in einem Buch, was hier direkt, was ich hole mal direkt das Buch, ich finde es bestimmt ganz flott. Einer meiner ersten Coaches, Jack Canfield, ich würde es nicht für jeden empfehlen, das Buch, aber hier stand ein einziger Satz von dem gesamten Buch. Und dieser eine Satz, der hat mein Leben signifikant verändert und war maßgeblich dafür, dass ich Sachen geändert habe. Ich lese es mal auf Englisch vor und mache die Übersetzung. Es ist relativ knackig, aber es ist auf den Punkt. Auf Englisch sagt er hier: One of the most persuasive myths in the American culture today is that we are entitled to a great life. That somehow, somewhere, someone, certainly not us, is responsible for filling our lives with continuous happiness, exciting career opportunities, nurturing family time and blissful personal relationships simply because we exist. Also auf Deutsch frei übersetzt, eine der größten, sich auch sehr stark haltenden Mythen in unserer aktuellen Kultur, und Amerika ist nicht nur so, es ist auch, also nicht nur in Amerika ist so, sondern bei uns auch, ist dieser Mythos, dass wir entitled sind, dass wir den Anspruch haben auf ein großartiges Leben, das irgendwie, irgendwann, irgendwer daherkommen muss, und natürlich nicht wir, und dafür sorgen muss und verantwortlich ist, dass wir jetzt ein Leben haben mit kontinuierlicher Glückseligkeit, mit aufregenden Karriereoptionen, mit einer wirklich befriedigenden Familienzeit, mit erleuchtenden persönlichen Beziehungen, einfach nur, weil es uns gibt, because we exist. Und dieses Entitlement, dieses, da muss doch jetzt jemand kommen und es für mich besser machen. Da muss jetzt der Partner zu Hause kommen und mein Leben besser machen. Da muss mein bester Freund kommen und mein Leben besser machen. Da muss jetzt der Staat kommen und mein Leben besser machen. Und wenn er davon anderes was wegnehmen muss, dann soll er das verdammt nochmal tun, weil ich habe hier den Anspruch, dass mein Leben besser wird. Das ist so ein Ding, was in der Kultur so radikal drin sitzt. Und ihr Lieben, das ist der erste Schritt in den Abstieg. Weil das ist das Abgeben der Verantwortung, das Einnehmen einer Opferrolle. Und das ist dramatisch. Warum? Weil die Opferrolle, das wissen die meisten nicht und verstehen die meisten nicht, die Opferrolle ist die einfachste und stärkste Machtposition. Dann würde man sagen, das Opfer ist doch nicht mächtig. Doch, das Opfer ist das mächtigste, der mächtigste Archetyp in der Kultur. Warum? Weil das Opfer muss nichts tun. Es kann sich zurücklehnen und sagen, so, ich bin jetzt hier Opfer. Das heißt, ich habe Anspruch, dass da ein Retter kommt und mich rettet. Ich habe Anspruch, dass der Täter eingebuchtet wird. Ich habe Anspruch, dass ein Richter jetzt das entscheidet, dass der eingebuchtet wird. Ich habe Mitleid von allen Zuschauern, jetzt aber mal wirklich verdient. Ich habe Wiedergutmachung verdient. Und das alles habe ich verdient, ohne dass ich was tun muss, weil ich bin doch das arme Opfer, mir muss man jetzt helfen. Das heißt, wir haben eine institutionalisierte Opferrolle, die sich als ein Kulturbestandteil durchsetzt und mittlerweile zu sogar quasi religiösen Kulturbestandteilen geworden ist, wo Leute denken, wenn ich in dieser Opferrolle bin, dann komme ich quasi später mal in den Himmel, weil dann wird das Leben so, also wenn wir alle jetzt die Opfer richtig schön betüddeln, dann haben wir die perfekte Welt. Und das ist quasi so himmelsgleich. Das heißt, wir haben quasi religiöse Strukturen, die dieses Entitlement, diese Anspruchshaltung erfüllen. Und das ist so vielversprechend, ne? Also du brauchst nichts lernen, du brauchst nichts machen, du brauchst bei dir kein Programm machen, in dem du dich wirklich entwickelst. Du brauchst bei mir kein Training machen, wo du wirklich guter Unternehmer bist. Du musst dich nur zurücklehnen und jammern, bis einer kommt, dir hilft. Und das ist so vielversprechend. Da fallen leider so viele Leute drauf rein und werden so viele Leute rein indoktriniert, ohne dass sie es eigentlich wollen. Weil die meisten Leute wünschen sich Kompetenzwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, echten Fortschritt. Auch ohne dass jemand anders helfen muss, echter Fortschritt im Leben. Weil das ist die eigentliche Sicherheit. Niemals Opfer werden ist das, was eigentlich geil ist, weil man gestalten kann. Und deswegen ist es so wichtig, was du an Arbeit machst, deswegen ist es so wichtig, was wir an Arbeit machen. Und darum geht es bei mir, Menschen befähigen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und wenn jeder das tut und wenn jeder ein geiles Leben lebt, dann haben wir eine richtig geile Welt. Und das ist am Ende das, wofür.
So geil. Wollte ich bewusst jetzt in diesem ganzen Flow
Musst du einmal raus.
anhand der, das musste raus, ja. Ich wollte gerade sagen, getreu dem Titel deines letzten Buches, musste das einfach raus. Und ja, ist krass. Ich finde auch, was du gerade beschrieben hast zur Opfermentalität, ist ja nicht nur etwas, was sich jetzt irgendwie an der Basis oder in der breiten Masse wiederfindet, sondern wirklich auch hoch dekliniert oder wie auch immer auch in die Führungsebenen reingegangen ist. Sonst würde ja Jack Canfield auch nicht davon sprechen, aber das Buch scheint schon ein bisschen älter zu sein, glaube ich, ne?
Ja, das ist schon so schön angegelbt. Übrigens,
Ja,
blöd, ich hätte mein Buch in die Kamera halten sollen, statt sein zu. Also, ihr Lieben,
ist
wenn ihr
großartig.
ein Buch noch dieses Jahr kauft, dann kauft bitte meins. Und wenn ihr dann zwei kauft, dann bitte, na, ist auch
Auf
okay.
jeden Fall. Weißt du was? Wir nehmen auch direkt einen Link noch in die Shownotes rein, dass es ganz einfach ist, Fredericks Buch zu finden. Das ist
Ja.
großartig. Du, ich habe so viele, viele Ideen, in welche Richtung wir gehen können noch und wo wir weitermachen können. Ich glaube, für heute ist es erstmal cool, wirklich auch so ein Einstieg auch. Ich finde es super spannend, mit dir dieses Feld so aufzumachen und dann zu gucken. Naja, wo ist jetzt die Tiefe? Weil ich habe gerade gedacht, als ich reden gehört habe, habe ich gedacht, so, ey, krass, eigentlich muss ich wirklich, und das mache ich auch immer, aber wirklich jedem auch mal sagen, wie krass das ist und wie wertschätzend ich das auch darstellen möchte, wenn jemand auf diese Reise geht und sich dem stellt, weil das ist ja auch kein Picknick, ne? Zu merken, ey, damn, da bin ich in der Opferrolle. Und so, das hat ja auch Geschichte. Das kommt ja auch woher. Das Opfer war das Einfachste, womit wir uns als Kind in verschiedenen Situationen identifizieren konnten, um uns aus den Situationen herauszubringen, uns zu retten oder das zu bekommen, was wir eigentlich gebraucht haben. Es ist ja nicht nur so, dass es ich sag mal, ein gesellschaftliches Thema ist, sondern eben jedes Gesellschaftsthema hat irgendwo eine Wurzel und sich dem zu stellen, der eigenen Geschichte und dem eigenen Verhalten zu stellen, gerade was das angeht, ist sehr painful oder kann sehr painful sein, ne? Und diese Reise zu gehen und diese Eigenverantwortung zu nehmen, ich habe mal gelesen, es war irgendwie ein spirituelles Buch, der Weg in die Erleuchtung, in die innere Befreiung ist Eigenverantwortung. That's it. So, ja. Und
Exakt.
ja,
Und ich meine, das,
du hast auch einen Punkt gebracht.
das ist eine Entwicklung, die kulturgeschichtlich uralt ist. Also wissenschaftliche Revolution, die irgendwann so 800, 900 begonnen hat, je nachdem, wen man fragt. Und am Ende kommt dann 1789 die Französische Revolution raus. Und wenn man sie auf einen Punkt setzen würde, ist, Glaubt nicht mehr an das, was die Leute von oben euch erzählen. Jetzt habt ihr die Eigenverantwortung. Und alle aktuellen Phasen, die wir jetzt ja gerade haben, wo das genaue Gegenteil diskutiert, wir sind ja quasi anti-aufklärerisch. Ne? Und drehen das zurück, diese Eigenverantwortung. Und das macht es so schwierig. Wir sind hier gerade in Gefahr, quasi 1000 Jahre kulturelle Evolution zu verlieren und gegen ein System auszutauschen, von dem wir eben wissen, dass es weniger gut ist und dass es den Leuten schlechter geht. Aber es ist so das einfache Versprechen. Das ist so genauso wie, es ist halt viel einfacher, den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa zu bleiben, Chips zu fressen und Bier zu saufen. Es ist so viel einfacher. Das kannst du auch mal ein Wochenende geil machen. Und I'm the first one to sign up. Also bin ich dabei, mache ich mit. Aber wenn du daraus ein System machst, dann ist es der Anfang vom Verderben. Und genauso ist es wie da in dem Beispiel mit der Eigenverantwortung im Leben. Es ist viel schöner, in der Opferrolle durchs Leben zu schwelgen und immer nur dich darüber aufzuregen, dass irgendein Arschloch jetzt nicht genug für dich getan hat. Aber gleichzeitig, wenn du erstmal im Flow bist, zu merken, was du für dich selber tun kannst und was dann Leute, die füreinander was tun, die alle so ticken, zusammenkommen, was die dann miteinander erleben können. Also alles Leute, die selbst wirksam sind, die ja zusammenkommen und gemeinsam wirksam sind. Das sind die, die richtig was rocken. Das sind die, die die Fortschritte in die Welt bringen. Das sind die, die die Welt zum Positiven verändern. Und ich möchte einfach in so einer Welt leben. Ich möchte in einer Welt von gestaltenden Leuten wissen, die ihren Wert kennen. Und es ist mir übrigens scheißegal, ob du am Ende Stehgeiger bist oder Unternehmer, solange du eine Wirkung hast, die positiv in der Welt ist. Wenn du doch der geilste Stehgeiger im Ort bist und davon gut leben kannst und geile Musik machst und geile Stimmung gestaltest für Leute, die gerade einen geilen Tag haben, more power to you, Chapeau, ich habe da gar keine Bewertung. Es muss nicht jeder in meiner Welt, also ich meine, ich arbeite mit Unternehmern und Führungskräften, weil das ist für mich der Hebel, Selbstwirksamkeit in die Welt zu bringen. Weil wenn ich mit einer großen Firma arbeite, mit 2, 3, 4, 5.000 Mitarbeitern, dann hängen da 2, 3, 4.000 Leute drin, die das auch abkriegen, weil es über die Führung runterkaskadiert. Das ist mein Hebel, deswegen mache ich Unternehmer, mache aber auch aus Leidenschaft immer noch viel Einzelcoachings, weil Leute dabei zu begleiten, ist halt geil. Macht halt eine Menge Spaß. Und ich sehe immer wieder, wie viel glücklicher die Leute sind. Also natürlich, derjenige, der die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt und Bier und Chips in sich reinstopft, der ist in 3 Jahren viel, viel unglücklicher als jemand, der sich fit hält, der regelmäßig Sport macht, der einen Freundeskreis hat, der Hobbys hat, die geil sind, der auch einen Job hat, der erfüllt und was macht. Und der hat mehr Kohle, der hat mehr Freunde, der hat mehr Happiness, dem geht es einfach viel besser. Dem geht es auch schon allein körperlich viel besser, weil er sich nicht jeden Tag ein Nervengift ins Hirn ballert und durch mehr Bewegung, gutes Essen gesünder ist. Und der Pfad braucht er nicht lange. Also mach mal ein halbes Jahr Bier und Chips oder mach mal ein halbes Jahr gute Ernährung und Sport und schon bist du auf einem besseren Weg. Das ist gar keine Raketenwissenschaft. Das ist auch nicht die Neuerfindung deines Lebens, wo du 3 Dekaden dran arbeiten musst. Du hast sehr schnell doch einen Reward. Aber natürlich fühlt sich am Anfang kacke an.
Ich bin mal mutig. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber den will ich noch. Ich bin mal mutig. Ich weiß nicht, wie du den aufnimmst. Du hast uns das ein paar Mal jetzt erwähnt im Laufe des Gespräches. Vielleicht auch ganz schön jetzt zum Schluss. Was ist ein Glück?
Tja, also Glück hat mehrere Ebenen, ne? Also es gibt einmal so eine Frage, auf welcher Seite der statistischen Verteilung bist du? Also, ne, ich meine, wenn du mal Lotto gespielt hast und dann kommt der Millionengewinn, dann kann das ein Glück sein, dann ist es, was dir geglückt ist. Und das heißt aber nicht, dass du da irgendwie eine großes Zutun hattest in der Verteilung. Also, da gibt es eben eine Zufallsverteilung. Also, welche Zahlen gezogen werden, sind halt die Zahlen, die gezogen werden. Du kannst jetzt aber doch aktiv mit Glück umgehen, denn du kannst natürlich, also wer keine 10 Lotto-Tickets kauft, der kann auch nicht 10 Chancen haben, im Lotto zu gewinnen. Und jetzt kannst du auch Glück in der Dummheit haben, weil ein Lotto-Ticket zu kaufen ist streng genommen relativ dumm. Also die meisten Leute wären relativ signifikant besser unterwegs, wenn sie das Geld, was sie zum Lotto bringen, auf einen ETF-Sparplan legen würden und hätten viel, 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 viel mehr Geld übers Leben. Viel mehr Geld. Schweine viel mehr Geld. Also, du kannst selbst, wenn du unklug unterwegs bist, Glück haben und davon von irgendetwas profitieren. Und deswegen heißt es ja so schön, das Glück ist des Tüchtigen. Also wer viele Situationen generiert, wo auch die Statistik erstmal auf der eigenen Seite ist. Bei Lotto ist es das nicht. Beim ETF-Sparplan, im Aktienmarkt ist es das. Dann hat man schon eine starke Optimierung für sein Glück. Und am Ende ist Glück immer nur die situative Bewertung. Also der Lotto spielt, den großen Gewinn macht, denkt, er wäre jetzt durch, eine Beziehung hat, die in die Brüche geht, weil er jetzt irgendwie sich ändert, der dann aber, weil er eben zu viel über die Stränge schlägt, in 3 Jahren das komplette Geld verliert und dann plötzlich keinen Job mehr hat, keine Beziehung mehr hat und genauso arm jetzt vielleicht sogar noch ärmer als vorher, jetzt sogar mit Schulden da rausgeht, weil er nicht gemerkt hat, wann er aufhören sollte auszugeben und einfach weitergemacht hat. Der hatte zwar in dem Moment Glück, aber on the long run hat er eben Pech. Und ja, vielleicht Pech, vielleicht aber auch einfach nie gelernt, damit umzugehen und hat jetzt den Lerneffekt seines Lebens. Und vielleicht schickt ihn diese Krise jetzt dann, die er hat, in die größte Persönlichkeitsentwicklung seines Lebens und ist nachher glücklicher mit sich selber als je zuvor und ist dankbar dafür und hatte Glück, dass er Pech hatte oder hatte Glück, dass er schlecht entschieden hat. Glück und Pech ist am Ende immer unsere Zuschreibung, die wir am Ende machen. In der Situation ist es nett zu sagen, da hatte ich Glück oder da hatte ich Pech. Am Ende wird es bewertet im Leben und am Ende wird es wahrscheinlich gut gewesen sein, wie es gewesen ist.
Und glücklich ist der, der.
Der immer einen Schritt weiterkommt bei einem wichtigen Thema. Also neurowissenschaftlich gesehen ist Glück sehr einfach definiert. Es ist ein signifikanter Fortschritt bei einem relevanten Ziel. Und ein relevantes Ziel, das ist, ich bin selbstwirksam, ich erlebe mich
Ja.
selbstwirksam auf die Belohnungserwartung. Also ein
Ich bin,
signifikanter Fortschritt, ein sichtbarer Fortschritt, ein wichtiger Fortschritt bei einem relevanten Ziel, das macht dich glücklich.
ja, großartig. Ja, mega. Auch da tausend Dinge, die ich, wo ich so denke, ah, das wäre auch noch spannend zu hören und so. Ich danke dir sehr für die Zeit. Die ist wie im Flug vergangen.
Yes.
Und allein deshalb sollte jeder jetzt gerade motiviert sein, dein Buch zu bestellen, mit dem wundervollen Thema in den Flow zu kommen, sage ich jetzt mal. Es sind so viele
Perfekt.
tolle Dinge, die mir auch geholfen haben. Gerade, also am Anfang dachte ich, es geht nur um Produktivitätssteigerung, so. Nee, das ist es nicht, ja. Und ja.
Belohnungserwartung ist da drin, wird erklärt, Glück wird erklärt und auch die Frage, wie man sich selber gute, kluge Ziele setzen kann, die einen nicht vor die Wand fahren lassen. Ne? Weil zu viele Leute sind unglücklich, nachdem sie Ziele erreicht haben und es liegt daran, dass sie die
Ja.
falschen Ziele setzen. Und mit diesem gesamten Thema räume ich auf und gibt es das Blueprint für ein selbstwirksames Leben. Und wer
Ja.
einfach nur umsetzt, was in dem Buch steht, der wird glücklicher, das verspreche ich.
Ja, das ist wundervoll. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Frederik. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Gibt weiterhin viel zu tun. Wir sind noch 2,5 Monate in diesem Jahr. Ist krass, das Jahr schon fast wieder rum. Ich danke dir sehr für deinen Support, für euren Support. Freue mich auf die gemeinsame weitere Reise. Und ja, ich glaube, wir haben gute Themen. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Deep Dive-Folge an die Wurzel von Frederik Hümmelke. Mal schauen,
Danke.
wann und wie wir das machen. Dann nehmen wir uns mal einen anderen Tag vor. Also vielen
Sehr
Dank
gerne.
für deine Zeit und ja, das letzte Wort geht an dich.
Danke dir, übrigens auch für deine Arbeit. Wir arbeiten da am selben Thema und wollen, dass Menschen ein bisschen größer, ein bisschen klarer, ein bisschen wirksamer da rausgehen, damit sie alle ein glückliches Leben leben. Und da stehen wir ja beide gemeinsam für die Welt, die wir da sehen wollen, nämlich eine Welt voller glücklicher Leute, die in ihrem Leben weiterkommen. Und wenn wir heute ein, zwei Leute inspiriert haben, da einen nächsten Schritt zu machen, dann ist das wunderbar. Also danke dir dafür deine Arbeit, danke fürs wunderbare Gespräch und einen lieben Gruß an alle hier, die an irgendeinem Bildschirm uns jetzt zugeguckt haben.
Ja, ich danke dir. Bis dann. Ciao,
Danke.
ciao.
Tschüss.